herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von OrkiCool trifft, dem Format hier bei OrkiCool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einladen darf, zum Plausch über alles, was uns so bewegt und beschäftigt, oder auch zum Plausch über die Arbeit des Gastes. Und bevor ich irgendwas weiteres verrate über die heutige Folge, die schon auf euch lauert, möchte ich euch ganz kurz zurückentführen in die 90er Jahre, in meine Kindheit. Um Gottes Willen, stellt euch bitte an, da ist nicht so viel Platz für so viele Menschen. Damals spielte ich irgendwann als Kind Monkey Island 2. Ne? Guybrush Threepwood hat's geschafft. Ist in diesem Point-and-Click-Adventure zu einem mächtigen Piraten geworden. Er ist reich und vermögend und begegnet jetzt im Laufe seines Abenteuers in diesem zweiten Teil einer ganz besonderen Gestalt. Und zwar einem Kartografen. Dieser Kartograf in diesem Spiel ist ein, ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, ein junger Mann, aber er sieht eher aus wie ein Teenager, der mit einem Monokel tief gebeugt über einem riesengroßen Schreibtisch sitzt und steht und Karten verzeichnet, bemisst, ergänzt um schöne Ornamente. Man muss ihm sein Monokel klauen und dann verarscht man ihn und dann ist er am Ende ganz doof und guckt in die Wäsche ebenso und das war's. Was ich damit sagen will: Das war mein erster Kontakt mit einem Kartografen, mit einem Menschen, wenn man das so nennen kann, diese Pixelgestalt, der sich beschäftigt mit der Herstellung von Karten und der Verzeichnung von Landschaftsmarken auf eben diesen. Ein Eindruck, der hängen geblieben ist, aber ehrlich gesagt, große Faszination an der Kartografie konnte diese Spielszene nicht in mir wecken. Dann kam das Studium, Archäologie, auch da war es wichtig, Karten einzuzeichnen beziehungsweise mit Hinweisen zu versehen von all den Dingen, die wir so während unserer Service, unserer Begehung da im Terrain Gesundheit entdeckt haben. Auch hier keine große Leidenschaft für Kartografie hängen geblieben. Und dann, und das meine ich ganz ernst, kam ein Spiel auf meine Festplatte und zeigte mir, dass Kartografie auch einfach ein wunderschönes, buntes, freundliches, aber trotzdem forderndes Abenteuer sein kann. Und dieses Spiel heißt MapMap. Im vollen Titel MapMap, A Game About Maps. Das ist ein cozy Game, das uns in der Haut einer Teenagerin Abenteuer erleben lässt auf Fantasieinseln, die wir vermessen sollen. Wir bekommen da am Anfang relativ einfache Aufgaben, in denen es heißt: Hier, hallo, herzlich willkommen auf dieser Insel, zeichne doch mal den Steinhaufen da drüben ein. Und jetzt beginnt eigentlich schon die große Frage, während man auf die leere Blankokarte in den Händen blickt: Wie mache ich das denn eigentlich? Jetzt sucht man sich vielleicht, wenn man klug ist, irgendeinen Küstenabschnitt, der markant ist, und versucht irgendwie aus dem Bauchgefühl heraus zu vermessen im Spiel, wo denn jetzt von dieser Küste aus dieser Steinhaufen auf der Karte zu vermerken ist. Gott sei Dank bietet einem das Spiel dann ganz schnell neue Features und Möglichkeiten, dieses Kartografieren etwas einfacher zu machen. Man bekommt ein Lineal, man bekommt Stifte, man bekommt einen Schrittzähler, einen Kompass und so weiter und so fort. Allerlei Hilfsmittel, die aber auch benötigt werden, um diese zunehmend komplexer werdenden Inseln korrekt zu vermessen. Und ich weiß, das klingt jetzt vielleicht in mancher Ohren trocken, aber ich kann euch versprechen, das ist eine ganz schöne Spielerfahrung, die nicht nur mir viel Spaß bereitet hat, sondern auch vielen Menschen da draußen. Es stellte sich nämlich heraus, MapMap ist und war ein Erfolg, erschienen am 28. Mai diesen Jahres. Eine Demo gibt's dafür und das Spiel selbst wird verkauft für 15 Euro, hat mittlerweile hervorragende Rezensionen, um die 300 auf Steam. Die Menschen sind glücklich und das Entwicklerteam auch. Und jetzt kommen wir langsam zu unserem Gast. Das Entwicklerteam heißt Pipapo Games. Ein Mitglied dieses Teams war bereits vor einigen Jahren hier bei OrkiCool trifft zu Gast, als MapMap noch in Entwicklung war. Und heute habe ich eine andere Lichtgestalt aus diesem Team, aus diesem studentischen Team noch, darf man auch nicht vergessen, zu Gast. Und zwar Lukas Hort. Und Lukas Hort war unter anderem maßgeblich dafür verantwortlich, die Inseln, die wir in dem Spiel vermessen müssen, zu designen und zu gestalten. Und dadurch ergeben sich natürlich eine ganze Reihe von spannenden Gesprächsthemen. Ich habe ihn gefragt erstmal, wie kam diese Idee und dieses Team Pipapo in sein Leben? Denn, auch das ist interessant, Lukas hatte bereits vorher eine kleine Karriere als Spieleentwickler. Der hatte ein paar ziemlich aufsehenerregende Spiele programmiert, über die wir auch sprechen werden und die ihn auch, ich sag mal, in die entlegensten Orte geführt hat. Und zwar nicht nur in die entlegensten Orten des Spielregals, sondern auch dieser Welt. Ich habe ihn gefragt, wie man eigentlich aus sowas für manche Menschen so trockenes wie Kartografie ein erfolgreiches Cozy Game macht. Einfache Frage, kann man natürlich ziemlich einfach beantworten. Klammer auf, nein, das ist eine komplexe Frage und es war ein spannendes Gespräch genau darüber, Klammer zu. Und ich habe ihn gefragt, Mensch, wie geht's weiter? Zukunftspläne, pipapo, es war hochinteressant, super spannend, ein Gespräch voller Emotionen, aber auch Verkaufszahlen, alles, was man sich so wünscht. So, und bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Okay Cool ist ein Podcast-Magazin, das seit 6 Jahren mittlerweile jetzt schon jede Woche grandiose Podcasts veröffentlicht, jeden Sonntag dieses Format hier. Montag gibt's bei Orkemüt einen Ausblick auf die neuesten Releases der Woche, eingesprochen und mit Liebe serviert von mir. Jeden Dienstag und Freitag gibt's weitere journalistische Formate, jede Woche Spiele, Besprechungen, Audioreportagen, habt ihr alles nicht gesehen. Und am Mittwoch mittlerweile auch wieder eine Reihe Okay Cool spielt, nämlich ein Mix aus Hörbüchern und Audio-Let's Plays. Zum Beispiel habe ich mich fast 10 Folgen lang begeben auf eine große Reise durch die Welt von Fallout New Vegas und all das dokumentiert in einem Hörbuch, dass mir alles abverlangt habt, auf jeder Ebene, die man sich vorstellen kann, großartig. All das öffnet sich für Menschen, die Okay Cool finanziell bei Steady unterstützen. Ist alles verlinkt in der Folgenbeschreibung. Über 1260 Menschen tun das bereits für einen 5er im Monat oder sogar noch mehr. Aber der 5er reicht schon. Jederzeit kündbar. Ist cooler Kram, Leute. Ich verspreche es euch. Da werden Fragen gestellt, die sonst nirgendwo gestellt werden im Spielejournalismus. So, nun, apropos Fragen. Ich hatte viele davon für Lukas Hort. Und den könnt ihr jetzt lauschen. Viel Spaß! Zu diesem Zeitpunkt jetzt wissen die Leute schon, wer du bist und was du machst und haben auch Map vor Augen in Grundzügen. Das müssen wir alles gar nicht mehr erklären.
Okay, das ist gut zu wissen. Bisschen schade, ich habe mich darauf gefreut, jetzt live eine Anmoderation von mir zu hören. Aber dann schaue ich mir die Folge... Da muss ich mir auf jeden Fall anhören. Also alles gut.
Ich kann so viel sagen. Wenn wir nicht im Rücken diese Hitzewelle jetzt gehabt hätten, hätte ich jetzt dir eine richtig tolle Moderation rausgezaubert. Aber so, ich halte mich mit meiner rechten Hand schon am Wasserglas fest. Das klappt heute nicht. Das können wir nicht machen.
Ja, alles gut.
Naja, wir haben eben schon ein Signalwort gesagt, dann gehe ich doch da einfach mal kurz in diese Richtung und zwar Map. Ein Spiel übrigens, jetzt sage ich es ja doch, dass ich die ganze Zeit in meinem Kopf weiterhin betone und ausspreche als Map und ich meine, das jedes Mal zu sagen, wenn ich über dieses Spiel spreche und ich meine, dass ich dann immer wieder als Antwort höre von jemandem aus eurem Team, der da zufällig mit im Raum ist, dass ich nicht die einzige Person bin, die das so ausspricht. Stimmt das oder habe ich das geträumt? Ist dir das schon begegnet, dass Leute Map sagen?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, mein Team einfach nur wollte, dass du dich nicht so schlecht fühlst, weil du es ausgesprochen hast. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe es noch nie gehört, aber wir sind natürlich auch 4 Leute im Team, immer aufgeteilt auf den Messen. Ich bin mir sicher, dass es jemand gesagt hat. Und es ist ja auch gar nicht so falsch. Also die Charakter bei uns reden ja auch in dieser Map-Sprache und da ist bestimmt auch das eine oder andere Map dabei. Von daher, also ich finde es, ich als einer der 4 Hauptgründer und Ersteller finde offiziell, dass es okay, wie du es ausgesprochen hast.
Froh, dass ich deinen Segen habe, aber ich muss sagen, es ist, glaube ich, jetzt offensichtlich geworden. Es wurde nur gesagt, dass ich mich besser fühle. Niemand auf dieser Welt sagt Map. Naja, also, Gratulation zum Release. 1 Monat ist es her. Und zwar wirklich ziemlich genau, ich gucke nochmal kurz, dass ich nichts Falsches sage, exakt 1 Monat und 1 Tag ist es her. So,
genau.
Wie fühlt sich's an? Die Frage liegt auf der Hand, ich muss sie stellen.
Ja.
Wie ist es?
Boah, es ist viel, also... Zum einen war es natürlich mega cool, endlich, wir haben ja 3 Jahre an diesem Projekt gearbeitet und es endlich veröffentlichen zu können. Das Coole war auch noch, das war gar nicht geplant, wir wollten das Spiel eigentlich erst ungefähr jetzt rausbringen und haben es dann tatsächlich nochmal 1 Monat vorgezogen, weil das vom Release-Timing her einfach so gut geklappt hat. Und das ist dann genau in der Woche passiert, also der Release, in der wir unsere Workation hatten. Das heißt, wir waren sowieso alle zusammen in Dänemark, in einem Ferienhaus zusammen, haben dann nochmal die letzten Fixes gemacht, nochmal alles vorbereitet und dann alle zusammen auf den Release-Knopf gedrückt. Und das war nur durch Zufall, aber das war so cool, dass wir das ab jetzt immer bei jedem Release wahrscheinlich machen werden. Und sonst sind wir auch sehr zufrieden. Also die Reception ist sehr gut. Viele Leute finden es sehr cool. Wir haben eine gute Bewertung, was auch, also da war ich mir am Anfang vorher auch noch gar nicht so sicher, wie gut das tatsächlich ankommt, weil es dann doch ein sehr experimentelles Spiel ist und die Spieler ja doch sehr auf sich alleine gestellt werden. Das heißt, wir erklären den Leuten ja nie, wie du kartografierst, sondern die Inseln sind so aufgebaut, dass wir hoffentlich die Spieler so weit in die richtige Richtung pushen, dass sie wissen, ah, vielleicht könnte ich das so oder so machen. Aber wenn es nicht passiert, dann gibt es immer noch genug Lösungswege. Also das ist ja komplett frei. Aber deswegen war ich da auch, war ich mir gar nicht so sicher, wie das am Ende ankommt. Und ja, bisher sehr zufrieden und auch zufrieden jetzt, eine kleine Pause zu machen davon.
Wir werden noch mal auf das Spiel im Detail einsteigen. Vorher muss ich mal was aufgreifen, was du gerade gesagt hast und was sich wie ein roter Faden durch meine Interviewhistorie mit eurem Studio zieht, und zwar die Sache mit den Workations.
Ja.
Ihr scheint irgendwas richtig zu machen, weil jedes Mal, wenn ich jemanden aus eurem Team hier am Mikrofon begrüße, war entweder gerade eben eine Workation oder sie steht kurz davor. Ich habe nochmal nachgesehen, zuletzt hatte ich von euch zu Gast Clara Müller im Juni 2024 und da war auch irgendwo um diesen Dreh herum eine Workation in Dänemark. Und jetzt muss ich nochmal fragen, auch für die Leute da draußen, Workation in Dänemark bei eurem Studio. Wie genau kann man sich das eigentlich vorstellen und warum macht ihr das regelmäßig? Also es klingt ja phänomenal, aber dann trotzdem, wenn man drüber länger drüber nachdenkt, finde ich, fragt man sich dann schon, wie sieht das eigentlich aus? Also treffen sie sich dann einfach an der Küste statt im Meetingraum, um zu brainstormen? Redet man absichtlich nicht über Spiele oder im Gegenteil, nimmt jeder seinen Code-PC mit und dann sitzen sie da alle wie bei so einer LAN-Party nur zum Arbeiten, aber in Dänemark? Also wie ist das?
Also von den Bildern her sieht es wirklich sehr aus, als würden wir da einfach eine LAN-Party machen.
Oh.
Witzigerweise, dass ich meine, das Interview, das du mit Clara geführt hast, das war sogar auf der Vacation, weil da hatten wir Wohnzimmerverbot, dass wir nicht aussehen in diese Podcast-Aufnahme reinkommen in der Zeit, in der ihr es aufgenommen habt. Und das muss vor, ja dann 2 Jahren Vacation war das,
ja,
glaube ich.
Ja, ja, vor 2 Jahren, ja.
Sehr witzig. Und da haben wir, ich glaube, Annika hatte das ins Rollen gebracht, weil sie mit ihrer Familie, es gibt, das ist immer das gleiche Ferienhaus-Siedlungsding an der Nordsee, an der in Dänemark, wo wir hinfahren. Da gibt's einfach sehr viele Ferienhäuser. Und da mieten wir uns immer eins zusammen, nehmen uns so die Hauptpieper-Pros mit, also wir Haupt 4, dann noch unsere festen Freelancer, Jenny, die bei uns Social Media macht, und Ali, der bei uns Sound macht. Und dann nehmen wir immer noch so 4 Leute, also 4 befreundete andere Devs mit.
Oh.
Und es ist tatsächlich eine Workation, also wir arbeiten da tatsächlich, jeder hat einen Laptop dabei, jeder muss arbeiten, der da mitkommt. Aber wir haben es bisher, das war jetzt bei dieser Workation ein bisschen anders, weil wir den Release hatten und da einfach noch viel für arbeiten mussten. Also das war wirklich viel mehr Work als Cation dieses Mal. Aber sonst ist es so, dass wir in dieser Woche können wir uns ein Feature raussuchen, was es sonst vom Scope her gar nicht im MapMap reinschaffen würde, weil es unwichtig ist oder weil es zu groß oder zu aufwendig ist. Und dann können wir da einfach frei an unserem Wunschfeature arbeiten. Und das sieht dann meistens so aus, so 4 bis 6 Stunden Arbeit. Und spätestens dann geht's zum Strand. Und das ist immer sehr, sehr schön.
Phänomenal toll. Ah, richtig schön. Ich mag diese Tradition, die sich da bei euch längst etabliert hat. Das klingt so schön. Und vor allem auch andere Entwicklerinnen und Entwickler mitzunehmen, die nicht unmittelbar mit dem Studio zu tun haben. Das stelle ich mir vor, also in der Theorie zumindest, wie so eine ideale kreative Befruchtung. Also ich kann mir vorstellen, die gucken doch dann auch mal bei euch auf den Computer und sagen, du, was hältst du davon, dies und das zu machen oder so? Findet sowas auch statt?
Auf jeden Fall. Und das ist auch so der Hauptgrund, also nicht der Hauptgrund, wir mögen die auch alle persönlich mega gerne. Das ist natürlich auch ein Grund, dass wir da ein bisschen mehr den Austausch haben. Und das macht halt auch irgendwie die ganze Spieleentwicklung viel cooler, wenn du dich mit anderen Teams, die noch andere Meinungen haben, viel austauschen kannst. Da sind wir auch ganz froh. Wir haben über die Kreativgesellschaft jetzt Gänsemarkt unser Büro. Das teilen wir uns auch mit einem anderen coolen Studio. Das heißt, da haben wir auch ein bisschen Austausch. Und auf unserer Etage sind jetzt auch noch 2 weitere Teams, die auch aus unserem Games Master sind mit eingezogen. Und das ist einfach so eine super schöne Community, wo man immer mal rübergehen kann, hören kann, was bei denen läuft, ein bisschen Input sich holen kann und so weiter. Was wir sonst auch, was wir vorher im Games Master viel hatten, als wir da noch im Games Lab saßen. Aber ja, also das macht's richtig, richtig cool.
Schön. Bevor wir zu dem Spiel, wie gesagt, kommen und auch so ein paar Details, oh Gottes Willen, ein paar Details mal besprechen, die mir auch beim Spielen aufgefallen sind, nochmal ganz kurz vorher zu dir, die große Frage, wie du eigentlich dort ins Team gefunden hast. Ich habe mich natürlich auf dieses Gespräch hier vorbereitet und etwas über dich gelesen, was ich total faszinierend fand. Was kann er über mich lesen?
Ja, ich bin also gespannt.
Also tatsächlich super spannend. Portfolio, unechte Sachen. Ja. Ein Studio, eine Landebahn für kreative Arbeiten, die du davor gemacht hast, eben unter diesem Label unechte Sachen. Zum Beispiel habe ich gesehen, ich habe mir die Sachen mal näher angeguckt, ein Clown-Automat mit korrekter Physik, der 2024 erschien. Claw Machine Sim. Total cool. Und jetzt ist die Frage, wie kamst du denn von den unechten Sachen zu Pipapo?
Das ist eine super Frage. Ich muss sagen, da war ich gar nicht drauf vorbereitet, dass unechte Sachen hier nochmal angesprochen würde heute.
Ja, klar.
Da, also wirklich mein Respekt an dein Research, das hast du richtig gut gemacht.
Danke.
Ich wollte schon immer selbstständig sein und irgendwann und auch schon immer irgendwo in der kreativen Branche. Und dann bin ich irgendwann, ich habe dann irgendwann in meiner Jugend angefangen, Counter-Strike-Maps zu machen und dann dachte ich, ich will Videospiele machen. Und dann hatte ich das im Bachelor studiert in Darmstadt, da wo auch Laura und Clara aus meinem Team das auch studiert haben. Und da habe ich mich aus dem Bachelor schon selbstständig gemacht mit einem Projekt, was ich da im Bachelor mit zwei Freunden gemacht habe. Das heißt Puppet Play, das ist so ein Virtual Reality Animationstool, was super einfach zu bedienen ist, wo du einfach mit deinen eigenen Bewegungen, die kannst du speichern, während du Figuren hältst und dann machst du da richtig schnell kleine Animationsfilme. Und genau, das ist, ich mag das Projekt richtig gerne. Ich habe erst vor einer Woche, habe ich mir mal alle Videos, die die Community damit erstellt hat, gedownloadet, damit die nicht irgendwann gelöscht werden und im endlosen Internet verschwinden. Und das war so schön, die sich wieder anzuschauen, also wie das Leute dazu gebracht hat, sich kreativ auszuleben. Das war mega cool. Finanziell war jetzt nicht so erfolgreich, muss man sagen. Und deswegen dachte ich mir so, okay, ja, was mache ich jetzt als nächstes? Ich bin zurück nach Hamburg zu meinen Eltern gezogen und da war dann halt dieser Games Master, der ja auch ein bisschen darauf ausgelegt ist, sich da rauszugründen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, gehe ich mal dahin und schau mal, ob ich irgendwelche Leute finde, mit denen ich da gründen kann. Und da haben wir uns dann relativ schnell auch als Team gefunden, also Clara, Laura, Annika und ich. Und vor allem Clara und ich, bei uns war das schon sehr gesetzt, dass wir auf jeden Fall gründen wollten. Laura und Annika hatten dann auch Bock und dann haben wir daraus Pipapo Games gegründet. Und zum Beispiel Kranautomaten-Simulator, was so wirklich wunderschön ins Deutsche als Clown-Automaten-Simulator übersetzt hast. das habe ich nebenbei noch gemacht. Das war tatsächlich, das ist auch so ein bisschen das Projekt, was mich gerettet hat, weil irgendwann wollten meine Eltern oder verständlicherweise meine Eltern haben mich sehr lange finanziell unterstützt. Da bedanke ich mich recht herzlich für. Aber irgendwann war das auch vorbei und dann hätte ich mir, das war, ich glaube, gerade als wir so ein Jahr in die Entwicklung von MapMap waren, also ein Drittel der Entwicklung von MapMap, und da hatten wir noch kein Geld, also da hatten wir noch keine Förderung. Und da hatte ich zum Glück, kurz bevor der Geldhahn von meinen Eltern abgedreht wurde, Kranautomaten-Simulator veröffentlicht. Und das lief so gut, dass ich dann mit diesem Game so lange leben konnte, bis wir die Förderung bekommen haben. Und immer noch, also wir hatten ja nie so richtig viel Geld bei Pipapo Games für die Entwicklung von MapMap, haben das ja auch komplett self gepublished und hatten jetzt auch die letzten 5 Monate, wo wir uns selbst finanziert haben, also wo wir uns kein Gehalt zahlen konnten. Und da ist so Kranautomaten-Simulator immer der Retter in der dunklen Stunde, der immer noch mir monatlich ein kleines Gehalt, was auch also überraschend groß für dieses kleine Game, ich kann mich nicht voll finanzieren, aber es ist wirklich sehr nett, was ich da jeden Monat bekomme. Und es hat einen großen Platz in meinem Herzen. Ich habe auch einen großen Kranarm dort oben in meinem Zimmer hängen. Genau.
Jetzt muss ich mal nachfragen. Also nur, so viel dazu verraten möchtest. Dieser Claw Machine Simulator kostet, wenn er nicht rabattiert ist, 6,89 €. Ja. Kannst du so ein, also unerschienen, wie gesagt, 2024 im März, kannst du so eine ganz große, grobe Ecke nennen, wie oft sich das Ding schon jetzt verkauft hat? So ganz grob.
Ich kann es auch ganz genau sagen. Gerne. Also ich finde Transparenz ist immer cool, auch damit andere Devs wissen, wie das so läuft. Es hat sich ungefähr, ich glaube, 11.000 bis 12.000 Mal verkauft. Das heißt, ich habe so brutto auf mein Konto ungefähr 30.000 damit bekommen. Und es sind immer noch überraschenderweise, also ich mache ja gar kein Marketing dafür, aber es ist halt der einzige Kranautomaten-Simulator auf Steam. Und da kommen immer noch so 700 bis 1000 Euro brutto auf mein Konto im Monat. Und
Wahnsinn.
Ja, da hatte ich richtig, ich muss sagen, ich habe auch einfach so meine sehr viel Nostalgie für Kranautomaten. Das ist, dieses Spiel ist auch nur zustande gekommen wegen Pipapo Games, weil wir hatten mal zum Teambuilding, sind wir auf den Hamburger Dom gegangen und da hatte ich ich habe in meiner Kindheit mit meinem Nachbarn bin in Niendorf aufgewachsen, da gibt's das T-Bug-Fest und da gab's immer ein Kranautomatenstand und da haben wir immer unser ganzes Taschengeld verspielt, da gab's so einen Fake iPod Touch, den wir unbedingt haben wollten, den wir nie bekommen haben und ich habe einfach so nostalgische, gute Erinnerungen mit Kranautomaten. Dann sind wir auf den Dom gegangen, dann habe ich das dann nach Jahren nach einem Jahrzehnt mal wieder gespielt und das ist so ein dummer Scam, diese Sachen. Obwohl, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, dass es ein dummer Scam ist als Fakt, aber ich denke, dass es ein dummer Scam ist.
Es fühlt sich so an auf jeden Fall. Es fühlt sich so an, ja.
Und da war ich mega enttäuscht und dachte mir so, da jetzt gehe ich kurz auf Steam, kaufe mir einen Kranautomaten-Simulator, um diese Nostalgie nochmal aufleben zu lassen. Und da habe ich gesehen, dass es das einfach nicht gibt, was mich sehr überrascht hat, weil es so ein super naheliegendes Ding ist. Und genau, und dann hatte ich mich entschieden, das einfach selbst zu machen.
Wie viel Arbeit steckt da drin? Also einfach selbst machen, was genau bedeutet das so?
Das ist eine sehr gute Frage. Das war nämlich, ich weiß nicht, wie sehr du dir unechte Sachen angeschaut hast, aber es gibt noch ein Upcoming Game, das heißt Crane Game Simulator. Das ist auch ein Kranautomaten-Simulationsspiel. Das ist nämlich das eigentliche Kranautomaten-Simulationsspiel, was ich machen wollte, was noch die ganzen japanischen Kranautomaten hat, weil in Asien gibt's noch mal eine viel größere Kultur mit ganz vielen verschiedenen anderen Kranautomaten aufbauten. Und das ist so das große Projekt, was ich eigentlich machen wollte, wo es dann 4 bis 5 verschiedene Kranautomaten gibt. Da ist mir dann irgendwann aufgefallen, das ist jetzt erstmal zu groß, dann mache ich erstmal einen Spin-off, wo ich nur den einen klassischen westlichen Kranautomaten nehme und da ein Game draus mache. Und ich habe es immer nebenbei gemacht, also so ein paar Stunden in der Woche gearbeitet. Ich glaube, wenn ich es jetzt Vollzeit machen würde, bräuchte ich so 2 bis 3 Monate dafür. Also
Wahnsinn.
Die Physik hinzubekommen, das ist relativ aufwendig. Aber sonst, ich habe den Kranautomaten, den habe ich noch selbst modelliert und ich muss sagen, alle anderen Assets da drin, die sind auch aus dem Asset Store gekauft.
Jetzt muss ich mal fragen,
Bevor
wir wieder zurück zu Pipapo kehren, aber es ist ja so spannend mit diesem Kranautomatenspiel, dass das auch so erfolgreich ist, weil ich habe das gesehen und ich muss wirklich sagen, ich habe auch keine besondere Beziehung zu diesem Automaten in der echten Welt. Ich werde dran vorbeigescrollt und ich hätte auch ehrlich gesagt nicht gedacht, dass so ein Spiel, also das so einfach ist in der Anlage und so ein einfaches Angebot macht, dass das so viel gekauft wird, was natürlich cool ist, aber es wirkt mal wieder und das zieht sich durch meine Karriere als Journalist. Es wirkt so random manchmal, welche Spiele sich 10.000-fach verkaufen und welche nicht. Und jetzt frage ich mich, teilst du diesen Eindruck oder guckst du da als Entwickler nochmal anders drauf und sagst, naja, Dom, ist ja eine klare Sache, haptisches Element, Nostalgie, Kindheit, das war klar, dass das so erfolgreich wird. Ist das für dich weniger Blackbox als für mich?
Ich glaube, in diesem Case nicht, weil ich einfach Kranautomaten mega cool finde und ich dachte mir so, mega geiles Game, wie soll das noch jemand gemacht? Das wird sich millionenfach verkaufen. Also so habe ich es nicht gedacht. Ich habe immer gar keine Erwartungen an Spiele, wenn ich sie veröffentliche. Das sind immer Sachen, auf die ich einfach Bock habe und da bin ich, glaube ich, emotional durch meine nostalgischen Erinnerungen einfach viel zu sehr verbandelt mit diesem Projekt, als dass ich dir da irgendwie irgendeine Einschätzung zu geben könnte. Aber ja, es ist super witzig, was so kleine Nebenprojekte machen können. Es gibt noch, bevor wir jetzt zu Pipapo zurückgehen, noch ein kleines Projekt, was auch bei unechte Sachen ist, was ich sehr witzig finde, das Non-Virtual Reality Games.
Ja.
Das ist so eine Installation, wo man das einfach nur ein VR-System verwendet, aber ohne das Headset. Das heißt, jeder Spielende, man spielt es immer zu zweit, bekommt eine VR-Controller in die Hand und es sind Games, die du dann einfach im Raum spielst, nur durch Vibration und Sound. Und das ist auch so ein super witziges kleines Projekt, das habe ich mit Ben und David im Games Master gestartet. Das war so ein unbewerteter Kurs, 2 CP oder so, super klein. Und dann haben wir es angefangen, an Events zu schicken, waren auf der Maze, haben da sogar den Publikums-Award gewonnen und so. Und dann sind wir damit irgendwann einfach durch die Welt gereist. Das war auch richtig cool. Also
ihr seid durch die Welt gereist? Warum wusste ich das nicht? mit dem Non-VR-Spiel?
Mit Non-Virtual-Reality-Games, ja. Das war ganz witzig.
Moment, aber also auf Einladung der Welt oder seid ihr da einfach überall aufgetaucht und habt gesagt, hey Leute.
um das so rumzumachen, da hat sich Kranautomaten-Simulator bisher leider auch nicht gut genug verkauft, okay, dass wir es auf Eigenkosten machen können. Aber das hat sich einfach so ergeben. Also einfach nur so die vielen kleinen Schritte, die sich da zusammenaddiert haben. Vor allem auf der Amaze gewesen zu sein, da war dann noch andere Kuratoren von anderen Events. Dann sind wir innerhalb Europas doch ein bisschen rumgereist. Und das Wildeste, Thorsten, der Gründer von der Amaze, der war Kurator für ein Event in Kirgisistan, wo so Spieleentwickler aus Deutschland und Frankreich Spieleentwickler aus Kirgisistan treffen sollten. Und das war kurz nachdem wir da bei der Amaze gewonnen hatten. Und dann hat er uns eine Mail geschickt oder irgendwann habe ich so eine Mail bekommen, wo stand so, ey, hast du nicht Bock in 2 Wochen nach Kirgisistan zu fliegen? Und ich habe mir so, ja geil, mega cool. Dann waren wir da in Kirgisistan und dann sind wir noch, das war auch super krass, dass das funktioniert auf der Tokyo Game Show damit.
Wow.
Das war richtig cool. Da haben wir auch noch den Preis für bestes experimentelles Spiel bekommen. Und das ist so, also wow. Das kann ich nur jedem empfehlen, einfach so viele kleine Projekte mal machen, weil man weiß nie, wo die einen hintreiben und auch einfach mal irgendwo hinschicken. Also wir hätten nie erwartet, dass uns das so weit treibt. Und das ist halt so peu à peu passiert. Wir waren erst auf der Play, dann hat uns Matt von der Play empfohlen, uns auf jeden Fall bei der Maze zu bewerben. Dann waren wir bei der Maze und so weiter. Also
ist auch wirklich ein geniales Konzept. Also ohne Witz, dass man sagt, wir haben ein VR-Spiel, in dem man aber diesen Helm aus der Gleichung entfernt, was immer so ein Element auch war, was die Spielerinnen und Spieler getrennt hat vom Publikum, weil die ja plötzlich in ihrer Helmwelt sind, durch das sie irgendwas sehen oder mit ihren Brillen und dass sie jetzt dann Teil dieser Gruppe bleiben. Allein das macht schon so einen Unterschied im Gefühl aus. Also einfach eine tolle Idee.
Ja, vielen Dank.
Und noch vielleicht,
Was da auch noch ein wichtiger Punkt ist, so das Aufstellen macht halt auch einfach viel mehr Spaß. Ich hatte ja erst Puppet Play, das ist ja so ein Full-VR-Ding und es wurde auf der Play ausgestellt. Und es gibt nichts Schlimmeres auf dieser Welt, als VR-Spiele auszustellen. Das sind Leute, den setzt dann dieses Headset auf, du weißt nicht genau, was sie sehen, die haben vorher noch nie VR verwendet. Alles für die, also bis du die überhaupt erstmal dahin bekommen hast, wo du sie haben möchtest, damit sie dein Spiel spielen, sind schon 15 Minuten vergangen.
Ja.
Also, ja.
Zurück nochmal zu Pipapo Games und MapMap. Ich habe da so eine Erinnerung, aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob die korrekt ist. Deswegen frage ich das nochmal ganz offen. Wie kam denn jetzt die Idee von MapMap in dein Leben? War das, ich habe irgendwie so im Hinterkopf, dass das eine Abschlussarbeit war oder irgendjemand aus dem Team hatte das quasi schon auf dem Papier stehen. Vielleicht täusche ich mich da aber auch. Also kannst du das nochmal kurz nacherzählen?
Ich glaube, es ist so ein bisschen halb. Wir haben erst ein Jahr zusammen an einem anderen Game gearbeitet und dafür, also im ersten Jahr von unserem Games Master. Und da hatten wir auch schon Pitches gesammelt. Und da hatte ich schon gepitcht, ein Kartografie-Game zu machen. Aber da stand halt kein Gameplay. Also da konnte ich mir nicht, niemand konnte sich vorstellen, wie das funktioniert. Und da haben wir gesagt, ja, nee, da machen wir Headache, weil das war schon ein runderes Konzept. Da haben da ein Jahr dran gearbeitet und haben dann irgendwann gemerkt, so fuck, Headache, das wird einfach viel zu groß. Da müssen wir 5 Jahre dran arbeiten. Da brauchen wir einen Publisher mit richtig viel Geld, der da richtig was reinbuttern wollen. Und dann haben wir zum Glück die schwere Entscheidung getroffen, das Spiel Headache zu pausieren oder eher gesagt für immer auf den Friedhof zu schicken.
Was für ein Spiel war das? Irgendwie so ganz grob umrissen?
Headache, das war so ein bisschen so ein isometrisches Fighting Game wie Hades mit Gegenstandsköpfen und dann konntest du die, also es war so eine, wie Hades nur als Physics Sandbox ein bisschen vom Combat System. Und genau, das hatte lineare Progression, das hatte Bossgegner und so weiter und das wäre einfach wirklich sehr, sehr groß geworden. Und genau, dann haben wir uns nach einem Jahr hingesetzt, haben nochmal überlegt, was wir machen können, hatten da auch allgemein, hatten wir viele verschiedene Spiele, die irgendwas mit Navigation zu tun hatten, also ob es irgendwie Lieferservice in der Stadt ist mit Kartenlesen oder so. Und da ist dann auch nochmal Kartografie aufgekommen und ich fand irgendwie den Grundgedanken so, also ich bin selber gar nicht mit Kartografie irgendwie verbandelt, aber
ich wollte gerade
so
fragen, woher diese Idee überhaupt kam. Das drängt sich ja auf. Also ich dachte jetzt kurz beim Zuhören, ist er so ein Geogesser, Highscore-Mensch, der irgendwie die ganze Zeit Hauptstädte irgendwo pinnt oder so?
Das ein bisschen schon, wobei ich zugegebenermaßen mittlerweile zugeben muss, dass Laura viel besser ist als ich in Geogesser. Da habe ich ein bisschen abgebaut mit der Zeit. Aber ich habe witzigerweise, ich lag mal für 10 Tage im Krankenhaus, da habe ich mir das Zimmer mit einem pensionierten Kartografen geteilt. Ach. Ich weiß nicht, ob sich das irgendwie in meinen Kopf gebrannt hat und ich dann 10 Jahre später dadurch wieder auf diesen Gedanken gekommen bin, aber ich fand diesen Also den Gedanken fand ich sehr spannend, irgendwas zu, ein Spiel über irgendwas zu machen, dass du etwas erschaffst, was in jedem Spiel schon gegeben ist. Und da bietet sich die Karte einfach mega gut für an. Und ganz genau, wo es herkommt, weiß ich nicht. Und auch vom Spielprinzip her hatte da, wie das am Ende zusammengekommen ist, hatte GeoGuessr wahrscheinlich da auch einen großen Einfluss. Also wir erklären das Spiel auch immer gerne einfach als GeoGuessr in 3D, weil also vor allem von diesem Pin-Marker auf der Karte platzieren, das ist ja dann schon sehr nah daran verbandelt. Aber das war, also es war nie die Konzept oder nie die Intention, GeoGuessr in ein anderes Videospiel umzusetzen. Und genau, und dann, als wir dieses neue Spiel konzipiert hatten, ist mir irgendwann dann die Idee eingefallen, wie man Kartografie als Game machen kann. Also, dass man die Outlines von den Karten hat und dann Pinnen auf der Karte platzieren muss, wo etwas ist. Und daraus haben wir dann zusammen das Konzept von MapMap entwickelt.
Spannend. War das, was an diesem Konzept, als das so seine Form annahm, hat dich davon überzeugt zu sagen, dass sollten wir machen, das ist eine wirklich richtig gute Idee.
Ich finde, das ist immer so auch so ein Gefühl. Ich finde, ab und zu hat man Ideen von, also da ist dein Körper auf einmal voller Adrenalin, du kannst gar nicht mehr an andere Sachen denken und dann so, krass, das ist ja mega gut und dann kommt die Idee noch dazu und die Idee noch dazu. Also das ist, war einfach so im Fluss und ich finde, ab und zu hat man die Idee und da kann ich dir gar nicht sagen, was genau die Punkte waren. Es ist, glaube ich, jetzt, wenn ich da rückblickend drauf schaue, würde ich auf jeden Fall sagen, dass es diese spielerische Freiheit ist, die das Spiel hat. Das heißt, wir geben dir einfach ein Set an Tools und was du damit machst, ist dir komplett freigegeben. Das heißt, es ist ein, obwohl es ein Puzzle-Game ist und die meisten Puzzle-Games haben ja immer so eine feste Lösung, die du irgendwie herausfinden musst, das gibt's bei uns gar nicht, sondern es ist einfach ein komplett eigenständiges System, in dem du agieren kannst, wie du willst.
Und vor allem ist es ein Puzzle-Game, das sich gar nicht so anfühlt wie ein Puzzle-Game. Also, und das liegt an ganz vielen Dingen. Einmal dieses Kartenzeichen ist so etwas, was sich gar nicht aufdrängt. Du wirst, ich habe es in der Anmoderation beschrieben, auf diese Insel gesetzt und dann heißt es so, alles klar, markiere mal oder suche den Steinhaufen. Aber niemand sagt, hey, es wird Zeit, einen Steinhaufen zu suchen, wenn du an der Küste entlangläufst und einfach nur rausschaust. Das habe ich zum Beispiel gemacht. Oder es gibt auch dann im Laufe des Spiels, will nicht zu viel verraten für die, die es noch spielen wollen, aber so Ruinen, die andeuten, hier ist noch ein bisschen mehr los, als einfach nur Hasenhügel zu verzeichnen. Und dann läufst du da ein bisschen rum und das Spiel lässt dich das auch machen und ihr lasst uns das auch machen. Und dadurch fühlt sich das gar nicht an wie so ein klassisches Puzzle-Game, sondern mehr so ein, also wie wortwörtlich ein Sandkasten, wo man auch ab und zu mal was einzeichnen darf, wenn man möchte. Aber ehrlich gesagt, auch da, fantastisches Feature. Da muss ich gleich mal fragen, wie das reingefunden hat. Du hast die Karte und bekommst sehr früh schon im Spiel einen Bleistift und andere Stifte in die Hand gedrückt und kannst damit auf der Karte selbst und eigenständig Markierungen machen. Du, da habe ich mir erstmal für die gute Laune einen kleinen Smiley hingemalt auf meine Karte und das geht. Das Spiel sagt nicht, geometrische Form nicht erkannt, sondern herzlich willkommen, mal doch drauf, was du willst. Und vielleicht, um da einfach mal so mitten reinzustechen, diese Idee zu sagen, wir drücken den Leuten eine Karte in die Hand, auf der sie auch rummalen können, war das etwas, was von Anfang an feststand, weil es ist ja zumindest in meiner Spielerfahrung also ein wesentlicher Bestandteil von all dem, oder war das so eine Idee, die irgendwann während der Entwicklung aufkam?
Ich glaube, das war schon relativ früh vom Anfang da. Also dieser ganze Fokus darauf, dass der Spieler frei machen kann, was er möchte, waren wir uns schon relativ früh einig, dass wir das so umsetzen können. Wir hätten es ja auch, also so die andere Option davon wäre dann eher so ein GeoGuessr Highscore-mäßiges Game zu machen, wo du dich dann mit anderen misst oder vielleicht noch ein Zeitlimit hast und so. Aber das wollten wir nicht machen. Wir wollten alles tun, dass der Spieler so sehr wie möglich dazu motiviert wird, rum zu experimentieren, alles zu machen, was er möchte, komplett frei zu sein und auch so seinen eigenen Lösungsweg zu bauen. Und das geht natürlich mit Stiften auch mega gut, weil du kannst ja reinmalen, was du willst, ob es ein Smiley ist, um dich zu motivieren, ja, ob es Linien sind und so weiter. Was erst relativ spät dazu gekommen ist, was aber auch im Ende eigentlich mit das wichtigste Feature auf der Karte ist, ist, dass du jetzt mit dem Zirkel, da kannst du jetzt deinen Stift reinmachen und da kannst du jetzt richtig wie mit einem Zirkel Kreise malen und wie mit einem Geodreieck, jetzt keine Zeit mehr hat, noch ein Geodreieck einzubauen, auch gerade Linien zu machen. Und das heißt, du kannst auch richtig jetzt, also die Stifte haben jetzt richtig so einen geometrischen Messfaktor-Ability. Ja.
Wie klar war euch denn auf der anderen Seite zu sagen, dass wir prominent eine Geschichte auch erzählen wollen mit einer Hauptfigur, mit ihren Freundinnen und Freunden, die sich melden und sagen, hier, wir erleben eine Reise und die wird immer verzweigter und auch ein bisschen mysteriös. Die ist ja, wenn man das jetzt spielt, ein Bestandteil des Titels, der nicht wegzudenken ist. Also das wird ja so getragen in meiner Wahrnehmung von der Hauptfigur, ganz süß und niedlich und wundervoll. Aber gleichzeitig frage ich mich, wie klar war euch das, ein Spiel zu machen, in dem man nicht nur kartografiert, was ja für sich alleine funktioniert, siehe Geoguessr, sondern auch ein Spiel, in dem noch diese Geschichte erzählt wird und diese Figur eine so große Rolle spielen?
Wir waren uns schon relativ früh sicher, dass wir auf jeden Fall ein Abenteuer daraus machen wollen. Also wir hatten auch von Anfang an diese Schatzsuche mit dabei, also dass das unsere Hauptmotivation ist. Und du kannst halt alleine einfach kein Abenteuer erleben. Also es macht ja keinen Spaß. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall eine Gruppe an Freunden. Und das passte auch ganz gut, weil wir dann auch von Anfang an in dieser cozy Richtung waren oder uns da verortet haben, was auch super gut passt, weil du ja gar keinen Stress in unserem Spiel hast, komplett frei deine Sachen machen kannst und es hat dann einfach alles sehr gut zusammengepasst. Es war sehr viel Arbeit, also vor allem für Clara, die hat ja Narrative und Storywriting bei uns gemacht, irgendwie dieses Gameplay und die Story auch immer zusammen zu verbanden, weil die Missionen, die du bekommst, die müssen dann ja auch irgendwie inhaltlich, also die Sachen, die du markierst, müssen ja irgendwie inhaltlich dann auch zu den Charakteren passen. Also es war schon ein großer Scope, muss man sagen. Aber ich finde, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass man da, dass es noch so ein bisschen mehr mit eingebettet wird und nicht einfach nur so ein steriles Puzzle-Game ist, sondern wirklich mehr so ein Abenteuer, auf das du gehst, wo du viele verschiedene Sachen erleben kannst und nebenbei halt deine Rolle als Kartograf oder Kartografin wahrnimmst und genau, dabei noch die Karten erstellst.
Apropos Karten erstellen, wie hat das denn genau funktioniert? Ich habe das jetzt, wie gesagt, gespielt und festgestellt, wie unterschiedlich die Inseln sind, auf denen man sich bewegt und die man erkunden muss, die auch allesamt so einem Eskalationsschema folgen. Es wird immer größer, es wird kurvenreicher, es wird fordernder natürlich, aber wie macht man das so? Ich finde, das ist so eine Sache, man denkt so drüber nach und denkt, ja, ist ja super, ist ja klar, man macht Inseln, die immer größer und interessanter oder schwieriger werden zu vermessen. Aber dann, wenn man mal nachdenkt über diese Frage, fällt auf, das ist doch gar nicht so einfach. Also Inseln sich auszudenken, die nach und nach einen höheren Schwierigkeitsgrad für Kartografen anbieten. Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr so eine Art Inselformel überlegt für so ein Map-Seed, keine Ahnung, und dann gesagt, das sind die Faktoren, die so eine Insel ausmachen und die schrauben wir nach und nach in irgendeine Richtung? Oder wie funktioniert das?
Ja, also das ist auf jeden Fall ein sehr großes Thema, was du da gerade angesprochen hast. Ich glaube, ich habe die letzten 1,5 Jahre damit verbracht, diese Inseln zu machen, weil ich auch das Level-Design gemacht habe. Ich hatte vorher, also ich muss sagen, Level-Design ist auch immer so im Game-Design das, was ich am unliebsten mache. Das habe ich schon immer nicht so gerne gemacht, aber jetzt war es so eine unglaublich große und wichtige Level-Design-Aufgabe. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, wo ich jetzt erstmal eine Pause von brauche, bevor ich wieder irgendwie so ein Kartografie-Game-Design, weil es wirklich einfach unglaublich viel gibt, auf das du achten musst. Und super viel wusste man vorher nicht und hat dann, also wir haben super viel getestet, immer Freunde eingeladen oder die Game City veranstaltet ja auch immer so offene Playtest-Abende, wo wir dann immer waren und so viele Inseln erstellt, geschaut, wie spielen das die Leute, was macht denen Spaß, was macht denen nicht Spaß, was man ja auch alles so super grundsätzlich nochmal herausfinden musste, weil es da gar keine Reference Games für gab. Also es ist wirklich eine riesige Mammutaufgabe gewesen, diese Inseln alle zu gestalten. Und es gab auf jeden Fall so ein paar Faktoren, an denen man sich gut langhangeln konnte. Das heißt, das Spiel ist ja in 3 Drittel aufgeteilt. Man hat erst das erste Drittel in dem Startbiom, wo man vor allem ein bisschen erstmal die Basics lernt auf den ersten 5 Inseln und dann kommt der Zirkel dazu und dann lernt man auf den nächsten 5 Inseln noch den Zirkel dazu mit so ein paar kleinen Kniffen hier und da. Und dann kommst du in den Sumpfbereich. Da wird vor allem introduced, dass du jetzt auch Objekte platzieren kannst, was sich vielleicht fürs Vermessen am Anfang noch gar nicht so wichtig und krass anhört. Aber dadurch kannst du ja deine eigenen Marker in der Welt platzieren. Das heißt, wenn du mal eine Zwischenmessung machen willst, musst du das nicht irgendwo machen, wo du es in der Welt auch wiederfindest, weil das ein prominenter Ort ist, sondern du kannst jetzt einfach einen Flaggenmast hin platzieren. Und die zweite Besonderheit ist es, dass da dann auch nochmal Teile der Karte fehlen. Also die Karten sind nicht mehr komplett vollständig. Und da war dann immer die Überlegung, ey, was sind die coolsten Momente, was man damit irgendwie erreichen kann und was sind so die Steps, die der Spieler vorher gemacht haben muss, um das Rätsel zu lösen. Und so wurde das dann alles ein bisschen konzipiert und dann zusammengebaut, viel getestet, viel wieder weggeworfen, viel getestet, viel wieder weggeworfen. Also ich glaube, es gibt wahrscheinlich doppelt so viele Inseln, die irgendwann mal gebaut wurden, wie die jetzt im Spiel sind, die alle rausgeschmissen wurden. Genau, und dann gibt's noch das letzte Biom, was dann noch den Höhenunterschied vor. Also das ist dann ein sehr bergiges Biom, wo dann der Höhenunterschied eingebaut wird, wo du dann auch den Kompass und später noch den Sextanten hast, wo du dann Höhen unabhängig vermessen kannst. Genau, es gibt auch, das super spannend sich anzuschauen, es gibt so, ganz am Anfang, als ich mit dem Leveldesign angefangen habe, habe ich mal auf Miro so einen Plan gemacht, wie so die Inseln aussehen, was da so alles drauf sein wird, auf welcher Insel. Dann nach einem halben Jahr habe ich das nochmal überarbeitet und dann nochmal überarbeitet. Die dritte Iteration, die ist dann tatsächlich geworden mit ein paar kleinen Minor Changes. Und es ist super witzig, da nochmal drauf zu schauen und zu sehen so, ah krass. So dachte ich, dass das funktionieren könnte.
Ja,
hätte niemals funktioniert. Also total falsches Pacing. Ja.
Da muss ich nochmal jetzt, also auch wenn ich dich damit jetzt wieder in dieses Beschäftigungsloch reinstütze, aus dem du jetzt hofftest, erstmal rauszuklettern, aber es interessiert mich so sehr, vor allem zu Beginn, als noch nicht so klar war, was eine gute Insel in eurem Spiel ausmacht, worauf die Leute achten, was wichtig ist fürs Pacing. Wie hast du angefangen? Ich habe mir das auch im Vorfeld hier überlegt, auf dem Weg in das Gespräch, wie ich das machen würde, wenn es hieße, so du bist jetzt Level-Designer, mach hier die Insel mal, bitte. Und dann hätte ich wahrscheinlich aus so einer Hilflosigkeit heraus, weil ich ja gar keinen Anhaltspunkt habe, mir echte Inseln aus der Welt, dieser echten Welt, in der wir leben, genommen, den Grundriss quasi dann irgendwie umgezeichnet und mich gefragt, okay, macht das Spaß, hier etwas zu vermessen? Wie hast du das gemacht?
Das finde ich einen richtig guten Ansatz. Das habe ich mir irgendwann dann nach so 2 Jahren Entwicklung auch gedacht, fuck, ich hätte mal... einfach am Anfang der Entwicklung mir so, es gibt ja im Unity Assets auch einfach super viele Inseln, die man sich kaufen kann, verschiedene Environments und sich einfach mal alles zu holen, zu downloaden, mit dem kompletten Toolset da reinzugehen, kurz eine Karte davon erstellen und einfach mal schauen, ey, macht's Spaß, also auch wenn es dann aussieht wie irgendwie eine Sci-Fi-Stadt, solange die irgendwie eine Outline hat, kann man es ja spielerisch mal testen. Also ich glaube, das hätte mir dann im Nachgang noch viel Zeit erspart, aber ich habe die ganzen Inseln einfach immer selbst gebaut. Hab halt verschiedenste Ideen gesammelt, probiert die ein bisschen umzusetzen und was sehr dabei hilft, finde ich, sich da so ein bisschen lang zu hangeln, ist, wenn du weißt, was alles, also wenn du dir gut überlegst, was ist das Potenzial von der momentanen Auswahl an Werkzeugen, die du hast und dass du das alles rausschöpfst und dass du dir dann überlegst, ah, auf dieser Insel machst du das, damit du dann auf der nächsten Insel verstehst, dass du das machst und hier ist dann das Finale. Aber wie die Insel-Shapes dann tatsächlich aussehen, das ist, also da fehlt mir bisher noch der gute Ansatz. Da habe ich dann einfach immer irgendwie was gebaut, ist ein paar Mal umgeworfen, ein paar Mal umdekoriert. Also ja, da...
Von den Werkzeugen her gedacht auf jeden Fall, so als Grundrichtung.
Ja, genau, genau. Ja,
spannend, spannend. Und die andere Sache, wir hatten es eben schon gesagt, vom Inselbau mal abgesehen, GeoGuessr spielt alleine deswegen schon eine Rolle als dieses Spiel, was ganz viele Leute in so eine Assoziation mit eurem Titel bringen. Habt ihr euch dieses Spiel auch mal näher angeguckt? Weil ich meine, das Prinzip ist irgendwie gleich und irgendwie auch gar nicht. Bei GeoGuessr, für die Leute da draußen, die es nicht kennen und die bei der Anmoderation das überhört haben, eigentlich ja erstmal ähnliches Prinzip. Man muss sich selbst beziehungsweise einen Ort, den man gezeigt bekommt, verorten in der echten Welt, bekommt dafür aber, und das ist so der Unterschied, schon Hinweise vom Spiel, indem man so eine Art Street View hat, wo dieser eine Ort sich befindet, den man kartografieren soll. Und jetzt guckt man sich das an mit dieser Google Street View und schaut, okay, Kennzeichen, sehe ich hier irgendetwas, eine Farbe, die ich einem Land zuordnen kann, oder Straßenschilder, Pflanzen, Tiere, Menschen, die zu sehen sind, gibt mir das irgendeinen Hinweis darauf, und selbst der Boden, in welcher Ecke des Landes wir sind. Also es gibt Gemeinsamkeiten, aber es gibt auch viele Unterschiede. Wie genau habt ihr euch dieses Spiel für MapMap angeguckt?
Also wir waren, oder ich war auf jeden Fall vorher schon großer GeoGuessr-Fan. Ich habe es oft mit Freunden gespielt. Auch damals noch den großen Fehler gemacht, es ohne Timelimit zu machen und dann einfach probieren, alles so genau wie möglich zu machen. Dann saß da 2 Stunden an so einer 5-kartigen Runde, aber es hatte auch was. Das heißt, wie das funktioniert, das war schon sehr klar. Und zwar, glaube ich, einfach auch sehr im Hinterkopf, als man das Spiel konzipiert hat. Es war nie der aktive Gedanke zu sagen, ey, lass uns nochmal GeoGuessr anschauen und die Sachen, die da gut funktionieren, einfach mit in unser Spiel rübernehmen. Aber dieses, also es gibt ja auch keinen anderen Weg, Sachen auf Karten zu markieren, würde ich jetzt so dahinstellen, außer den jetzt GeoGuessr hat, den wir ja auch ziemlich genauso übernommen haben. Aber auch vom Spielprinzip her ist es dann doch schon relativ anders. dadurch, dass du ja in GeoGuessr hast du ja eine perfekt detaillierte Karte. Das ist ja, glaube ich, eine Satellitenkarte, die man da hat, oder? Und du schaust viel mehr auf die Umgebung, was da einfach ist. Und da ist der große Unterschied zu MapMap, dass du halt wirklich nur bestimmte Referenzpunkte an der Outline hast und dann noch diese komplette Ebene mit dem Messen, Triangulieren und so weiter hast. Das ist auch nochmal ganz spannendes, weil Triangulieren, das hat mich irgendwann nochmal fast in die Verzweiflung gebracht, weil Triangulieren einfach so ein fucking starke Methode ist, um sich zu verorten. Und irgendwann, zwischendurch hatte ich es nicht mehr ganz im Kopf und ist mir aufgefallen, fuck, irgendwie jede Insel, also da hatte ich so ein Drittel des Game durch, dachte ich so, fuck ja, wenn irgendjemand weiß, wie man trianguliert, dann kann er das jetzt die ersten 2 Stunden einmal so durchspielen. Da dachte ich so, fuck, was mache ich denn jetzt? Das kann doch nicht sein, dass man das so schnell macht. Und es ist ja auch es ist ja nicht ohne Grund die Methode, wie man tatsächlich sich vermisst oder sich verortet, ob man es dann mit Distanzen oder mit Richtung über den Kompass macht. Und da muss ich dann auch nochmal ganz viel umschmeißen und habe einfach noch, die Inseln sind dadurch auch alle viel besser geworden und viele Spielende kennen Triangulieren ja auch gar nicht, ist ganz witzig. Entweder erlernen sich dann selbst eigenständig, ich finde dass man mit dem Zirkel Kreise malen kann, ist auch ein guter Hint dafür, aber es ist auch eine sehr unterschiedliche Spielexperience, ob das jemand spielt, der weiß, wie man trianguliert oder ob das jemand spielt, der nicht weiß, wie man trianguliert. Weil vor allem am Anfang, wo den Leuten so die Basics beigebracht werden, ich weiß, ein Kumpel von mir, der hat immer die allerersten Grundversionen von dem Spiel gespielt und ich glaube, der findet das Spiel richtig scheiße, weil das so richtig unpolischte Versionen waren. Und das sagt er mir immer nicht so direkt. Und der weiß, wie man trianguliert und dann hat er halt einfach immer alles trianguliert. Und ich dachte mir so, ja, okay, scheiße, wofür habe ich mir jetzt hier die ganze Mühe gegeben? Was soll denn das? Kannst du nicht einfach hier mit dieser OP-Strategie, die man ja auch gar nicht richtig, also die kann man mit Wänden und so und mit guten Shapes von der Insel irgendwie so umgehen. Aber es ist dann doch schon eine wirklich overpowerte Taktik, vor allem, wenn du irgendwann den Kompass hast. Also den Kompass, das ist ja auch ganz spannend, weil der Kompass ist ja eigentlich für die Navigation so eins der Standard-Tools, die man auch aus vielen Spielen kennt und so. Aber den Kompass bekommst du erst richtig spät in unserem Spiel, weil der einfach unglaublich stark ist. Also sobald du den Kompass hast, sind alle Aufgaben nicht trivial, aber viel einfacher, weil du musst nur noch wissen, wo du gerade stehst. Du weißt dann genau, also brauchst du noch einen Referenzpunkt, kannst dann die Richtung, Distanz messen und es ist durch. Also das war super spannend, vor allem auch, weil es ja ein Game ist, was so Real-Life-Skills hat, die dir eigentlich im Spiel über die Zeit beigebracht werden. Aber wenn du jetzt jemanden hast, wie einen Kartografen oder, also es ist ja eigentlich ein Vermessungsspiel und kein, also mehr ein Vermessungsspiel als ein Kartografiespiel, wenn man es ganz genau nimmt. Aber die sind dann einfach super krass und für die ist das dann alles so banal. Das ist so, ich glaube, ein Problem, was man bei vielen anderen Spielen gar nicht hat, weil wenn du vorhin die Dark Souls gespielt hast, die richtig ausweichen, das ist ja nicht unbedingt was du im echten Leben gelernt hast, aber so Kartografie und Surveying, Vermessung, das ist sehr spannend.
Du, das war einer der schönsten Momente, ich glaube bisher des Jahres 2026, als ich im Kino, im Savoy, im Rahmen der Reihe Pixel und Popcorn auch euer Spiel vor Kinopublikum gespielt habe. Da waren auch Menschen aus eurem Team mit bei mir da vorne. Das ist eine Reihe, auch für die Leute, die gerade zuhören, in der ich, was ganz faszinierend ist, im Savoy, jedes Mal, wenn das bisher stattgefunden hat, eine Reihe von kleineren, aber auch größeren Spielen, die alle so in Hamburg und drumherum entstanden sind, spiele gemeinsam auch mit dem Team und dann auch Interviews führe und da halt ganz normal im Publikum auf der großen Leinwand aber. Und da war auch bisher immer gut was los. Und einmal war euer Spiel MapMap da auch. Und ich glaube auch noch vor Release. Ist auch egal, wann das genau war, aber es war euer Spiel. Und das war ein so faszinierender, toller Moment, als die Lichter dann dunkel wurden, nach meinem Gespräch mit euch. Und du warst nicht mit vorne. Ich weiß nicht, warst du im Kino mit dabei?
Da war ich gerade mit Non-Virtual Reality Games in Japan auf der Tokyo Game Show und es war der eine Moment, wo ich dachte, fuck, ja. Ich wäre so gerne in Hamburg und würde sehen, wie unser Game auf der großen Bühne gespielt wird. Ich hab's
tatsächlich, da kann Japan nicht mithalten mit der Szene, die ich jetzt beschreibe. Das Gespräch war super, tolles Interview mit euch geführt. Die Lichter gingen aus. Ich begann jetzt Map zu spielen mit eurem Team vorne auf der Bühne und die Leute auch ganz neugierig, was passiert. Die erste Insel öffnet sich und ich soll etwas kartografieren. Und es stellte sich heraus, in diesem Moment für alle Beteiligten, die Art, wie ich das spiele, ist nicht nur umständlich, sondern offenbar auch der ineffizienteste Weg, eine Insel zu vermessen. Ich bin nämlich, ich hatte eine Insel gespielt, wo man schon die Schritte mitzählen kann im Spiel. Mhm. Ich habe das nach Bauchgefühl gemacht. Ich habe gewusst, ich muss irgendwo dahin und dann zähle ich doch einfach die Schritte und dann lege ich das irgendwie über auf die Übersichtskarte und markiere das. Und zu sehen, wie ich auch schräg, während ich Schritte gezählt habe, über die Insel lief und so Pi mal Daumen Kreise drehte, sorgte, und Lukas, ich lüge nicht, für ein Raunen, das ich zuletzt in irgendeinem WM-Endspiel gesehen habe. Da waren 100 Leute oder was im Zuhörerrang und da ging ein Raunen durch den Raum, als hätte ich gerade eine Republik ausgerufen und niemand wollte das. Eine Unruhe machte sich breit. Menschen begannen auf ihrem Po so unangenehm hin und her zu rücken, weil sie nicht ertragen konnten, wie ich eine Insel vermesse. Das war einer der schönsten Momente meines Lebens. Es war, wie der Raum plötzlich sich auflädt mit Energie, weil ich da im Kreislauf auf der Insel. Lukas, es war der Knaller. Führt zu keiner Frage, aber es war einfach phänomenal.
Ja, ich möchte mich einmal bei jedem Menschen, der da im Publikum saß, bedanken. Weil so vermisst man auch einfach keine Insel, weißt du? Du musst schon eine perfekte Gerade laufen. Du musst wissen, du brauchst da zwei Punkte. Du musst wissen, wo die hinführt. Das ist ja... Nein. Also das geht so nicht.
Doch, das hat auch nicht geklappt, es war auch nicht gut, aber es hat so einen Spaß gemacht. Es war ganz, ganz wundervoll. Ja. Bevor wir gleich nochmal gucken auf die Reaktionen auf das Spiel und auch wenn du etwas verraten kannst zum kommerziellen Erfolg des Titels und wie es jetzt weitergeht, noch eine Frage, die all das zusammenfasst, was dieses Spiel ausmacht und was wir auch bisher besprochen haben. Das Ganze, was wir gerade erklärt haben, ist ja gerahmt, wir hatten es schon gesagt, als Cozy Game. Und da wollte ich gerne noch mal wissen, euch scheint das ja schon ziemlich früh klar und auch wichtig gewesen zu sein, in dieser Richtung zu gehen, diese Atmosphäre auch auszustrahlen in dem Spiel. Aber schwang da jemals auch eine Sorge mit, dass genau diese Entscheidung dafür sorgen könnte, dass das Spiel ein nicht so großes Publikum finden könnte oder nicht so kommerziell erfolgreich sein könnte, wie es dann war, vielleicht womöglich, wie es von außen aussieht, weil dieses Genre so überfüllt ist mittlerweile, also was an Cozy Games jeden Monat, jede Woche erscheint, ist ja der Wahnsinn. War jemals die Sorge im Raum gestanden, wenn wir so ein Spiel auch machen und uns klar als Cozy Game auch präsentieren, was ihr ja tut, dann verlieren wir potenzielle Spielerinnen und Spieler, die das einfach nicht mehr aushalten?
Ja, das ist ein super guter Punkt. Ich glaube, vor 3 Jahren, als wir damit angefangen haben, da waren Cozy Games noch viel mehr im Hype. Also da war das noch nicht ganz so krass wie heute. Ich sehe es auf jeden Fall auch, dass man sich da mit sehr vielen anderen Games in einen Pott wirft und vor allem mit vielen anderen Games, die fundamental anders funktionieren als MapMap. Also MapMap ist dann doch für ein Cozy Game relativ anspruchsvoll. Und auch relativ anders. Also es gibt ja so ein paar Formeln, die ganz oft bei Cozy Games verwendet werden. Und da brechen wir auch von aus. Und sich auch von denen abzuheben, das war auch nicht so einfach. Da haben wir oft unsere Steam-Page überarbeitet und so weiter, dass man halt merkt, das ist ein Game, in dem man mehr macht, als einfach nur cozy rumzulaufen, sondern es ist schon ein richtiges, anspruchsvoll ist auch vielleicht ein bisschen hochgegriffen, weil es ja doch schon so designt ist, dass es für jeden spielbar ist. Aber das ist dann doch schon ein bisschen mehr, ich will jetzt auch nicht Substanz sagen, weil das wäre irgendwie respektlos den anderen Cozy Games gegenüber. Aber irgendwie so in die Richtung, die Zuhörer finden, glaube ich, die besseren Worte gerade dafür. Und genau, unser nächstes Game, das wird auch ein bisschen eher eine erwachsenere Richtung gehen, also in den Cozy Horror, nicht mehr in diesen cutesy Cozy Bereich. Das ist, genau. Aber er ist ein guter Punkt, müsste man mal drüber nachdenken. Ich meine, es hat gut funktioniert. Mhm. Ich glaube, es gibt auch viele Leute immer noch, die einfach Lust auf ein gut gepolischtes Cozy Game haben. Was vielleicht so ein bisschen auch so ein zweischneidiges Schwert ist, dass viele Leute dadurch auch Leute, die so reine Puzzle-Games richtig cool finden, wenn sie so das Game das erste Mal sehen und vielleicht nur ein Bild davon sehen, dass sie dann denken, das ist mir nicht anspruchsvoll genug oder das ist zu einfach, weil es ein Cozy-Game ist und man einfach so durchlaufen kann. Wobei das Spiel ja vor allem, wenn du gut messen möchtest und selber diesen Anspruch hast, auch wirklich die Range dadurch dass du halt einfach nur einen Distanzscore am Ende bekommst, ist die Range dazwischen, wie schwer du das Spiel haben möchtest, groß. Ja. Und genau, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Ich glaube, wir hatten da auch noch das Glück, dass wir das erste richtige Kartografie-Game sind. Da entwickelt sich ja gerade so eine kleine Nische noch mit Locator und Beware of the Cartographer und Engraving. Und dass wir durch diese Uniqueheit dann doch noch die Leute irgendwie angesprochen haben.
Ja. Können wir jetzt doch einen kleinen Blick quasi in die Verkaufszahlen hineinwerfen? Das würde mich ja wahnsinnig interessieren. Wie gesagt, nur so viel du verraten kannst, ohne dass direkt, danach die Anwälte hier reinmarschieren. Ich kann dir nochmal sagen, wie es von außen gerade aussieht. Also von außen so zwischen 200 und 300 Steam-Reviews sehe ich, die pendeln sich bei einem sehr positiv ein. Und ehrlich gesagt, hören da jetzt schon die Informationen auf, die ich verlässlich ermitteln kann. Es gibt da draußen ja ein paar Tools, die Schätzungen abgeben, wie viele Steam-Verkäufe dann daraus resultieren. Aber jetzt frage ich dich mal, kannst du uns da so ein Gefühl für geben? Wie gesagt, so eine Hausnummer, irgendwie irgendwas.
Ein bisschen kann ich da auf jeden Fall reingehen. Ich weiß nicht, ich würde es auch genau sagen, aber das habe ich jetzt nicht mit meinem Team abgesprochen. Deswegen spare ich mir das. Wir haben auf jeden Fall über 10.000 Einheiten verkauft. Das haben wir aber auch schon öffentlich gepostet. Das heißt, das läuft. Es ist, wir haben ja mit einem Marketingpartner zusammengearbeitet und der hat intern, natürlich auch bevor er mit uns zusammengearbeitet hat, um zu schauen, ob es sich überhaupt lohnt, hat der so eine Tabelle angefertigt mit Low-, Mid- und High-Performer-Kalkulierungen, wie gut das Spiel wohl performen wird, mit welcher Wishlist-Anzahl. Und die hat er uns dann irgendwann geschickt. Und mit unseren Start-Wishlists, was 65.000 waren, sind wir genau, ziemlich genau, also fast auf die Zahl genau der Mid-Performer davon. Also wir sind nicht viral, wir sind nicht reich, aber es ist ein solider Launch, der uns jetzt erstmal ein bisschen finanzieren kann. Also vor allem mega cool, weil wir jetzt die letzten Monate kein Geld hatten und wir jetzt ja auch schon die Zusage für die fürs Prototype-Funding haben. Das heißt, ich glaube, für anderthalb Jahre sind wir auf jeden Fall Gehalt gesichert, was richtig geil ist, weil so lange hatten wir bei Pipapo Games noch nie festes Gehalt oder ist auch noch nie in Aussicht. Also mein Gott, ist richtig cool. Und also was mich persönlich mega überrascht hat und auch ein bisschen stolz gemacht hat, ist, dass wir, ich glaube, sechs Tage in New and Trending auf der Steam Frontpage waren. Ich hatte deshalb, da hätte ich niemals mit gerechnet. Ich hatte gedacht, wenn wir Glück haben, kommen wir da mal einen Tag rein. Aber das ist ja so umkämpft und auch, wir haben dann ja auch geschaut, so, ey, welche Games kommen am gleichen Tag wie wir raus? Das waren irgendwie 60 andere Games, das neue Game von AgroCrab war auch mit dabei. Ja. Also richtig starke Konkurrenz und jeden Tag kommen ja so viele krasse Games raus. Und da bin ich sehr, sehr happy mit. Jetzt wird sich, ich glaube, jetzt zeigt sich vor allem so, wie der Longtail sein wird, also wie viele Leute das noch in einem Monat oder ein paar Monaten kaufen werden, wie lange wir uns damit durchfinanzieren können. Aber im Moment sieht es auf jeden Fall erstmal ganz positiv aus.
Faszinierend. Und das führt uns ausblicksartig noch auf euer nächstes Projekt. Du hast es schon zumindest angerissen als ein cozy Horror-Spiel, das etwas erwachsenere Töne anschlagen soll. Prototypen-Zusage scheint geklappt zu haben ebenfalls über die Game City Hamburg. Kannst du noch etwas mehr darüber verraten? Und auch hier wieder, ne? Gerne so sprechen, dass die Tonspur uns allen erhalten bleibt. und wir nicht irgendwie danach sagen müssen, oh shit, die Polizei ist da.
Ich gebe mir Mühe. Genau, das ist ein, das heißt, im Moment Working Title ist Manor Cartographer. Es ist wieder ein Kartografie-Game.
Oh, das sah ich doch sogar schon. Um Gottes Willen, irgendwo im Vorbeiscrollen sah ich, vielleicht war es ein Game City Newsletter, da klingelt
was. Das kann
gut
sein. Ja, die Game City, die hat das ja auch schon veröffentlicht. Und witzigerweise, ich glaube, 5 Games haben Prototype Funding bekommen dieses Jahr und ich glaube, 3 oder 4 davon sind Horror-themed. Also ist krass dieses Mal. Und genau, das ist, wir bleiben der Kartografie-Nische treu, einfach weil es eine coole Nische ist. Das, also ich bin ja auch einfach sehr in dem experimentellen Game Design verbandelt, wenn ich gerade nicht irgendwelche Kranautomaten-Simulatoren mache, ist das das, was ich super gerne mache und auch immer weiter machen möchte. Und da ist einfach so viel Potenzial noch bei in der Kartografie-Nische. Und da ist man dieses Mal in einem Schloss, in einem verfluchten Schloss Ende 19. Jahrhundert, meine ich, und musste entkommen. Aber puh, wie viel kann ich sagen? Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie viel wir in den Game City Post geschrieben haben, aber auf jeden Fall, um zu entkommen, musst du eine Karte machen und das Kartenmachen funktioniert diesmal ein bisschen anders. Der Fokus ist nicht, also MatMap ist schon sehr ein Kartografie-Simulator und Manor Cartographer ist mehr ein cooles Puzzle-Game mit Kartografie. Also das Messen an sich, das wird ein bisschen weniger der Fokus sein. Es kommen noch mehr normale Puzzle-Mechanics. Und dass die Auswertung der Karte ist bei Mapmap ja, dass du einen Score dafür bekommst. Aber bei Manor Cartographer ist es viel natürlicher eingebaut, weil du die Karte dann tatsächlich benutzen musst und sehr auf die Karte angewiesen bist.
Die Meldung von der Game City, um dir direkt diesen Hinweis zu geben, dass das bereits bekannt ist, spricht auch von zwei Spielmodi, einem Light Mode und einem Dark Mode. Kannst du das vielleicht nochmal kurz hier ausführen, weil ich finde die Idee hochspannend.
Ja, es gibt einen Modus, in dem man die Karte macht im Hellen und dann gibt es einen Modus im Dunklen, wo man die Karte benutzen muss. Mehr sage ich nicht. Aber es okay. ist, glaube ich, eine wieder, also es ist immer noch Kartografie, ist, glaube ich, von der Experience her sehr anders als Mapmap, aber auch wieder eine sehr unique, coole Experience mit sehr viel Potenzial. Es gab am Anfang, also wir haben Ende letzten Jahres im November angefangen zu brainstormen, weil wir schon wussten, ey, wir müssen uns, wenn wir, wer weiß, wie Mapmap läuft, wir brauchen halt wieder Geld. Das heißt, wir müssen dieses Jahr uns Prototype Funding bewerben, haben dann 2-3 Monate ein, 2-mal die Woche gebrainstormt, sind dann auf dieses Projekt gekommen, da habe ich dann schnell einen Prototypen zusammengecodet. Das heißt, das ist auch schon spielbar und auch schon getestet. Ich habe auch schon mit Game Design Kollegen hier aus Hamburg viel hin und her gesprochen, wie man das am besten umsetzen kann. Und genau, und ich glaube, es wird ein sehr spannendes Spiel, was wir im Oktober anfangen zu entwickeln erst. Denn jetzt gerade machen wir, da bin ich zum einen ganz froh drum, zum anderen ist auch ein bisschen nervig, denn wir sind ja alle noch Studenten, wir sind alle noch Games Master Studenten und im Großen und Ganzen fehlt uns allen eigentlich noch die Masterarbeit. Und wir dachten, also entweder machen wir es jetzt, oder in 3 Jahren, aber oder in 2 Jahren, wenn das nächste Game durch ist. Aber wer weiß, was in 2 Jahren ist. Das heißt, wir nehmen uns gerade alle Pause, bis wir im Oktober anfangen, uns die Förderung auszuzahlen, um unsere Masterarbeit zu schreiben. Und ich finde es zum einen richtig cool, weil wir jetzt 3 Jahre super intensiv an Mapmap gearbeitet haben. Und ich glaube, ich hätte es nicht geschafft, dann von einem Tag auf den anderen voll ins nächste Projekt zu gehen, wo du wieder von vorne anfängst, vor allem die Pre-Production ist halt auch immer super wichtig, super intensiv, das alles auszubauen, dass es ein geiles Spiel wird. Und das hätte ich, glaube ich, nicht geschafft, das jetzt genau zu machen. Ja. Und deswegen bin ich froh, dass wir da die Pause mit der Masterarbeit drin haben. Wobei ich mir auch eine coolere Pause vorstellen könnte, als eine Masterarbeit zu schreiben. Grüße übrigens an Erik. Das Abstract, das bekommst du demnächst.
Sehr gut.
Das ist mein Prof. Da bin ich gerade noch dabei, wieder in diesen wissenschaftlichen Arbeitsmodus zu kommen. Genau.
Ach, ist das der Herr Erik Janot?
Ja.
Ach, genau. Guck mal, kenne ich schon vor längerer Zeit zuletzt gesehen. Erik, liebe Grüße von mir, kriegst du Grüße. toll. Der ist halt, ich glaube, seit einiger Zeit Fakultät Designspiel, irgendwo da in der Ecke hängt er rum, jetzt genau richtig, ja. Eine letzte Frage habe ich noch, bevor wir uns verabschieden, sagt die Uhr, aber es ist auch ein schöner Punkt, aber ich möchte noch eine Frage stellen, und zwar, wenn man dir so zuhört oder wenn ich dir so zuhöre, ist es ja zum einen schon faszinierend, also auf welchen Wellen du da reitest. Auf Einladung der Welt reist du umher und zeigst dein Non-VR-Spiel, intensive Arbeiten an NetMap, eine Zeit lang auch die Finanzierung gesichert über den Claw Machine Simulator, wo aber auch vorher nicht klar war, dass das wirklich dann alles so aufgehen wird. Jetzt die Masterarbeit. Auf der einen Seite klingt das alles so cool und abenteuerig und so, wow, von einem Happening ins nächste. Aber auf der anderen Seite frage ich mich, und das ist die Frage auch an dich, ist das nicht auch alles ziemlich scary, wenn man mal einen Schritt zurück macht und sich mal vor Augen hält, in welcher Arbeitswelt man da jetzt eigentlich als Entwickler gelandet ist? Weil alleine jetzt die Situation, ich finde das wirklich spannend. Ihr habt Mapmap veröffentlicht, du hast schon gesagt, solide, sogar mehr als solide der Erfolg, weil es ja auch einen super guten Leumund hat. Publisher der Zukunft gucken auf das Spiel und sehen, guck mal, die haben es geschafft, ein Spiel zu veröffentlichen und es kommt auch noch gut an. Super toller Start quasi als gemeinsames Studio. Und jetzt ist man an diesem Punkt, wo man das nächste Spiel schon pitcht und das in jederlei Hinsicht eine aufgebohrte Weiterentwicklung von Mapmap ist. Das ist total der Eindruck, der so hängen bleibt. Mehr Ideen, mehr Features, mehr Umfang, ein neuer Schauplatz. Es erklärt sich auch nicht mehr so schnell von alleine wie Mapmap, was gut sein kann, aber vielleicht auch ein Problem. Guckt man da drauf und denkt sich, oder guckst du da drauf in die Zukunft und denkst dir da nicht, es ist auch ein bisschen scary, so diese Art von Arbeit, dieser Job, denkst du dir manchmal nicht, hey, es wäre auch cool, einfach nur, weißt du, irgendwo in der großen Firma zu sitzen und da meinen sicheren 8-Stunden-Tag zu haben? Wie guckst du da so drauf?
Ich glaube, ich bin da zum Glück ein bisschen delusional und also ich mache, glaube ich, diesen Schritt zurück nicht, um mir das von außen anzuschauen, was es da noch für Risiken gibt. Bisher glaube ich einfach, dass es alles funktionieren wird. Also bisher hat es immer irgendwie funktioniert. Es gibt immer irgendwie einen Weg, das zu machen. Ich sehe auf jeden Fall auch, also vor allem, was ich ziemlich krass finde, ist, wie groß der Game, also Games zu machen, wird ja auch immer mehr approachable. Also immer mehr Leute können Games machen, was mega cool ist. Super viele coole neue Ideen kommen zustande, die sonst gar nicht hätten passieren können, was natürlich aber auch den Markt viel mehr sättigt. Also wenn man sich das letzte Steam Nexus anschaut, da waren ja 4000 Demos dabei. So viele wie noch nie. Und das wird wahrscheinlich auch immer nur weiter wachsen, auch durch die Zugänglichkeit, durch KI und so weiter. Da ist natürlich auch immer viel Schund dabei, muss man sagen. Aber auch viele gute Games würden dadurch entstehen. Und da sehe ich auf jeden Fall auch das Risiko. Und ich glaube, das Risiko ist uns auch allen bewusst, dass ja auch das, also wenn man sich anschaut, was für etablierte Studios untergegangen sind in den letzten Jahren, nur weil ein Spiel mal von denen gefloppt ist. Und ich glaube, bei, also das, wenn ein Spiel einmal komplett floppt, ist es wahrscheinlich durch, außer du fängst an, Auftragsarbeit zu machen. Das sehe ich auch. Aber da mache ich mir irgendwie wenig Gedanken zu. Ich glaube, weil ich auch einfach, also gefühlt mache ich genau das Gleiche, was ich schon mache, seitdem ich 16 bin, seitdem ich meine Counter-Strike-Maps gemacht habe, mache ich halt ein Projekt nach dem anderen, Haus raus. Irgendwie funktionieren die Sachen auch immer ganz gut. Es kommt immer coole Sachen bei rum. Und da habe ich jetzt auch, ich glaube, das kommt auch ein bisschen dadurch, dass ich noch mein Schutzpolster, also vielen Dank, Kralautomaten-Simulator, dass du existierst und dich so gut um mich kümmerst. Das würde ich nur ohne dich tun. Und ich weiß nicht, es ist also auch einfach kreativ zu arbeiten, vor allem selbstständig kreativ zu arbeiten, das macht mir so viel Spaß. Ich würde ungern irgendwas anderes machen. Ich habe nur mal ein Praktikum als Angestellter gemacht und es hat mir keinen Spaß gemacht. Da sehe ich mich auf gar keinen Fall. Und ja, ich glaube, so der richtige Grad, delusional zu sein, das ist sehr wichtig, um selbstständig zu werden, weil du darfst dich natürlich nicht total überschätzen, nicht zu viel also nicht zu viel ins Risiko gehen, aber ich glaube, man darf sich da auch nicht verrückt mitmachen. Also ich glaube, du darfst da einfach nicht drüber nachdenken. Ich weiß nicht, es gibt ja verschiedene Menschen und es gibt bestimmt auch Menschen, die sich da mehr Gedanken drüber machen. Bei mir ist es, ich bin einfach, glaube ich, sehr glücklich, dass es bei mir nicht so ist. Ich denke da nie so viel drüber nach. Vielleicht, also mein Vater war auch schon selbstständig. Ich glaube, da wurde mir das so ein bisschen schon in die Wiege gelegt. Und einfach, also ich glaube auch, meine Gedanken sind zu sehr von den Spielen eingenommen und wie ich die richtig cool und richtig geil machen kann, als dass überhaupt noch Platz wäre, mir über die finanziellen möglichen negativen Auswirkungen deren Veröffentlichung Gedanken zu machen.
Am Ende läuft's, das höre ich so raus, auf Qui-Gon Jinn hinaus. Ich weiß nicht, wie präsent du Star Wars Episode 1 die dunkle Bedrohung hast, aber da gibt es ganz zu Beginn eine Szene, in der Qui-Gon Jinn mit Obi-Wan da in dem Meetingraum sitzt, der Handelsföderation, und sie da warten auf ihren Empfang. Und dann sagt Obi-Wan, ey, ich mach mir so Sorgen, ne, die Zukunft, Finanzierung und so. Und dann sagt Qui-Gon, mein Padawan, konzentrier dich auf die Gegenwart. Was um dich herum ist, ist relevant, der Rest kommt schon. Mehr oder weniger mündliches Zitat, und ich glaube, damit können wir enden, oder?
Finde ich auch, das sind sehr weise Worte.
Toll, ich leite sie weiter an Qui-Gon und danke dir von Herzen, Lukas, für deine Zeit, für eure Spiele, auch in Zukunft schon mal gesprochen. Ich sitze vor Männer Cartographer, jetzt wo ich die Pressemeldung auch wieder gefunden habe, und denke mir, geil, ich freue mich drauf, liebe Grüße an alle, ich werde beobachten, was weiterhin passiert, und freue mich einfach wieder zur nächsten Gelegenheit von dir zu hören.
Vielen Dank, hat mich auch sehr gefreut.
Toll. Es war toll. Übrigens, fand ich ganz lustig, im Anschluss an unser Gespräch hat mir Lukas noch verraten, dass er jetzt gleich einen besonderen Termin hatte, und zwar eine Einladung zu einer Veranstaltung der Deutschen Gesellschaft für Kartografie. Also, MapMap, ein Spiel über Kartografie, das auch in Fachkreisen breite und große und tiefe Wellen schlägt. Faszinierend. So. Mit diesem schönen Gedanken, wunderschönen Tag euch, passt auf euch auf, trinkt genug Wasser, gerade auch wenn die Temperaturen mal wieder steigen sollten. Wir hören uns ganz bald wieder hier bei OKCOOL. Ich freue mich schon drauf.